Orchamol, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir wieder einmal mit unserem Podcast Orchamol und wir haben uns zum zweiten Mal jemanden in den Podcast geholt, der uns sehr viel über die politische Lage in Deutschland erzählen kann, der uns sehr viel erzählen kann, was die drei Landtagswahlen, die in diesem Jahr gelaufen sind, für eine Bedeutung für den Bund haben, aber in den einzelnen Ländern. Und der uns auch noch ein bisschen was erzählen wird, wie es denn in Bayern ausschaut. Ich begrüße ganz herzlich Herr Professor Manfred Güllner vom Forsa Meinungsforschungsinstitut, den wir auch schon mal hier hatten, der immer wieder interessante Dinge für uns mitbringt, ich nenne es mal so. Und deshalb auch gleich meine erste Frage. Wir haben jetzt drei Landtagswahlen hinter uns. Ist die SPD noch zu retten?
Naja, die SPD ist ja seit langer Zeit eigentlich hier eher in einem Niedergang begriffen. Und dass Olaf Scholz Kanzler wurde, ist ja eigentlich nicht dem guten Zustand der SPD zu verdanken, sondern dem schlechten Zustand der Union oder insbesondere der CDU vor der Bundestagswahl ist zu verdanken dem Frust, den viele auch in der CDU hatten über ihren Kanzlerkandidaten, ist auch zu verdanken den Fehlern, die die Kanzlerkandidatin der Grünen gemacht hat, die ja nach einem Höhenflug nach ihrer Nominierung dann sehr schnell wieder eingebrochen war. Und so ist Olaf Scholz eigentlich ins Kanzleramt gerutscht mit einem Ergebnis von etwas über 25% für die SPD, was ja nun eigentlich für eine Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, immer noch ein blamables Ergebnis ist.
Wenn Sie das so erzählen, könnte man ja zu der Annahme kommen, die SPD und ihre Kanzlerschaft ist sozusagen eine Ausnahme, die den Niedergang mal kurz übertünchen könnte. Wenn man Friedrich Merz so hört, kann der Mann vor Kraft kaum laufen nach dem NRW-Ergebnis. Geht es tatsächlich wieder in Richtung, also in die Richtung, die es eigentlich immer gab, Sie haben das gerade schön beschrieben, in Richtung einer unionsgeführten Bundesregierung oder ist das absolute Kaffeesatzleserei heute knapp oder gut drei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl?
Das ist einmal in der Tat viel zu früh und zum anderen unterliegt Merz natürlich hier einem großen Irrtum, als ob die Union bundesweit wieder in einem Aufwind wäre. Dem ist ja nicht so. Unsere aktuelle Zahl von der Woche vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl liegt bei 27%. Das ist ja immer noch ein blamables Ergebnis auch für die zweite Volkspartei, die CDU. Und die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit einem guten Ergebnis, blendenden Ergebnis in Schleswig-Holstein für die CDU. Es sind Landtagswahlen gewesen. Die haben mit Herrn Merz null zu tun. Es ist kein Hinweis, kein Indikator dafür, dass die Union wieder auf dem wirklich auf dem Vormarsch wäre und wieder in Richtung Volkspartei wäre und dass Merz den richtigen Kurs fährt. Das ist ein großer Irrtum. Merz ist ja extrem unbeliebt und nicht umsonst hat Herr Günther ihn im Landtagswahlkampf herausgehalten, damit er jetzt keine Störfaktoren von der Person Merz gab. Und auch Nordrhein-Westfalen hat Wüste, das natürlich nicht so konsequent konnte, weil Merz aus Nordrhein-Westfalen kam, nicht auf die Hilfe von Merz gesetzt, sondern hier die Wahl so gesehen, wie sie ist, nämlich das ist eine Landtagswahl. Es war eben keine kleine Bundestagswahl, was leider auch in ihrer Zunft immer wieder verbreitet wird. Das ist eine Unsitte, dass man die Menschen nicht ernst nimmt. Die Menschen auch an Rhein und Ruhr wussten, es geht um die Mehrheit im Landtag. Es geht darum, wer soll Ministerpräsident bleiben oder werden. Und es geht nicht um die Mehrheit des Bundestages und etwa um die Frage, soll Herr Scholz abgelöst werden durch Herrn Merz.
Ich bleibe mal bei Ihrer Medienschelte, die ich jetzt gar nicht mal insofern entkräften kann, als Sie ja im Grunde recht haben. Es wurde von fast allen Kommentatoren im Lande immer dieser Zusammenhang zwischen mindestens bei der NRW-Wahl zwischen dem Geschehen dort und der Bundespolitik getroffen. Es wurde aber auch immer darauf hingewiesen und das ist dann wirklich eine ernsthaft gemeinte Frage, auf den Zusammenhang mit Olaf Scholz, einem Kanzler, der es irgendwie, ich sag's mal so salopp, nicht schafft, seine Politik richtig gut zu erklären, und dem Ergebnis in NRW. Würden Sie tatsächlich ausschließen, dass die Kommunikationsdefizite des Bundeskanzlers und das Wahlergebnis in NRW irgendeinen Zusammenhang haben? Oder kann es vielleicht doch so sein, dass beim einen oder anderen Wähler das eine Rolle gespielt hat?
Also es ist sicherlich so, dass auch bei Landtagswahlen diejenigen, die dann zur Wahl gehen, auch Bescheid wissen, wie die Großwetterlage ist. Und das mag gewisse Überlagerungseffekte geben. Aber wenn man nochmal auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen schaut, dann war auch das Abschneiden der SPD nicht darauf zurückzuführen, dass Scholz im Augenblick keinen großen Höhenflug hat, sondern die nordrhein-westfälische SPD ist ja in einem extrem grottenschlechten Zustand, wenn man bedenkt, dass Nordrhein-Westfalen ja lange Zeit auch von der SPD dominiert wurde. Es ist zwar nicht die Herzkammer der SPD, was man immer sagt, das trifft für das Ruhrgebiet zu, aber von den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, die bisher da waren, war die Hälfte, bei der Hälfte der Wahlen lag die CDU vorne, bei der anderen Hälfte lag die SPD vorne. Es ist immer ein Hin und Her. Und jetzt hat die CDU, hat sie einen Punkt, eine Wahl Vorsprung, wo sie stärker ist als die SPD. Aber die SPD hat, wenn man auf das Ruhrgebiet guckt, sich wirklich dort so entfremdet von ihren potenziellen Wählern, dass er bei der Europawahl die Grünen fast genauso stark waren. Und es auch Kommunalwahlen gab, wo die Grünen auch extrem stark waren. Und das ist die Quittung bei der Wahl am Sonntag für diese Entfremdung, die die SPD im Land hier zugelassen hat, dass sie keinen Kontakt mehr zu den Bürgern hat. Es kennt eigentlich kaum jemand noch irgendeinen SPD-Politiker. Kutschaty ist ja erst nach seiner Nominierung überhaupt bekannt geworden, hat aber auch kein Profil gewonnen. Also hier ist es eine deutliche Wahl im Land gewesen. Wir sehen es ja, wir haben ja gestern nochmal für Ihre 39 Kollegen in Nordrhein-Westfalen, für alle 39 Zeitungen, eine schnelle Umfrage gemacht, um herauszufinden, was die Wähler nun zur möglichen Koalitionsbildung sagen. Dann haben wir natürlich auch gefragt, würdet ihr in Kenntnis des Wahlergebnisses nochmal das wählen, was sie am Sonntag gewählt haben? Und dann kam wieder raus, für die CDU würden wieder 36% stimmen. Bei der Landtagswahlabsicht, bei der Bundestagswahlabsicht, wären es 6 Punkte weniger, würden nur 30% die CDU wählen. Und das zeigt einmal nochmal, dass Herr Merz hier eher eine negative Rolle spielt. Und die SPD würde bei 25% bleiben bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl. Also Scholz hat, glaube ich, ist nicht der entscheidende Faktor dafür, dass die nordrhein-westfälische SPD so schwach abgeschnitten hat.
Jetzt haben Sie ja auch noch andere interessante Zahlen herausgefunden, nämlich die Zahlen Nichtwähler und, was ich auch ganz spannend fand, weil Sie selbst sagen, auch die CDU ist trotzdem der einzige Gewinner eigentlich, weil alle anderen verloren haben. Also einfach mal so im Vergleich, wie viele Stimmen hat die CDU, die SPD, die Grünen bei der Bundestagswahl bekommen? Und wie viel haben Sie bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl bekommen? Dann sind es, glaube ich, bei der SPD rund ein Drittel, was Sie verloren haben. Die Grünen doch 18-19% und die CDU bleibt konstant. Und die Nichtwähler sind für Sie die stärkste Partei. Was kann uns das sagen? Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die Demokratie, für den Glauben an die Parteien, dass die Politik auch so betreiben, dass die Bürger an sie glauben. Ist es wirklich so ein Verlust, ein Vertrauensverlust, der hier spürbar ist, und ist der dann in den Bundesländern spürbarer als im Bund?
Ja, wir haben in der Tat in Nordrhein-Westfalen den höchsten Nichtwähleranteil, der jemals bei einer Landtags- und erst recht bei einer Bundestagswahl zu verzeichnen war. Wir hatten Europawahlen, wo der Nichtwähleranteil etwas höher war, auch Kommunalwahlen. Aber bei der Landtagswahl ist das ein neuer Rekord. 45% der Wahlberechtigten, also knapp die Hälfte, sind nicht zur Wahl gegangen. Und das sind ja keine Leute, die dumpf sind, die nicht interessiert sind. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwo ein genereller Unmut über die Art und Weise vorhanden ist, wie Politik gemacht wird. Und wenn man sich das nochmal klar macht, dass die Stimmen, die die CDU, die SPD und die Grünen zusammen erhalten haben, nicht höher sind oder sogar etwas niedriger sind als die Zahl der Nichtwähler. Das muss doch zu denken geben. Und wenn man dann die Kommentare am Wahlabend sich anguckt, da werden die Nichtwähler vergessen. Das heißt, dass die gelbe Karte oder die rote Karte, die sich teilweise ja schon zeigen, die werden nicht beachtet von den Parteien. Und was dann wir beobachtet haben, ist, Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben verglichen mit den Stimmen, die die Parteien bei der Bundestagswahl vor knapp 8 Monaten erreicht haben. Und das sind ja eigentlich die interessanteren Wanderungen. Wenn ich Wanderungen berechne, was ja manche tun, von der Landtagswahl 2017 auf die Landtagswahl 2022, da gab es Nordrhein-Westfalen 4 Wahlen dazwischen. Es gab nach der Landtagswahl die Bundestagswahl 2017, es gab die Europawahl 2019, es gab die Kommunalwahl 2020 und die Bundestagswahl 2021. Und viele wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie 2017 gewählt haben. Die haben sich von Wahl zu Wahl entschieden, aber was sie bei der Bundestagswahl im September gewählt haben, das wissen sie noch sehr genau. Und das geht auch in die Meinungsbildung ein. Und wir konnten dann feststellen, dass die CDU exakt die Wähler, die sie bei der Bundestagswahl noch bekommen hat oder die sie noch gewählt haben, das war ja auch nicht so sonderlich viel, aber die haben sie alle wieder zur Wahl bringen können. Während bei der SPD ist ein riesiger Einbruch, das sind fast 1 Million Stimmen weniger, die sie bei dieser Landtagswahl bekommen haben. Das heißt, die SPD, potenziellen SPD-Wähler, finden sich verstärkt unter den vielen Nichtwählern. Und auch die Grünen, die ja mit stolz geschwellter Brust gesagt haben, das ist das beste Ergebnis, was wir jeweils erzielt haben, haben weniger Stimmen. Sie haben schon gesagt, das ist ein Einbruch von 18% weniger als bei der Bundestagswahl und noch fast 30% weniger als bei der Europawahl. Also man muss ja immer auch die Stimmen sich angucken. Und man darf nicht nur auf die Prozentzahlen auf der Basis der gültigen Stimmen gucken. Die kommen ja nur zustande dadurch, dass Leute auch ihr Kreuz bei dem Stimmzettel machen. Die werden gezählt. Da sind die Grünen eben doch noch weit entfernt davon, eine Volkspartei zu sein. Sie sind von 10% der Wahlberechtigten, 10% gewählt worden. Mir ist das nicht. Und sie konzentrieren sich auch in Nordrhein-Westfalen, in den urbanen Metropolen, in den Universitätsstädten, die 7 Mandate, die sie bekommen haben, haben sie in Köln, in Münster und in Aachen bekommen, also hier auch, wo die Bildungseinrichtungen stark sind. Und die sind nach wie vor, wie das nochmal hier an der Stelle auch andeuten darf, keine Volkspartei, sondern eine Klientelpartei für die oberen Bildungs- und Einkommensschichten im Dunstkreis des öffentlichen Dienstes und von Bildungseinrichtungen.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil auch da haben die Analysten, die nicht wissenschaftlichen und nicht professionellen, also wir Journalisten auf gut Deutsch, die haben ja ein bisschen einen anderen Zungenschlag reingebracht, indem sofort ein Abgleich von NRW-Wahlergebnissen mit dem Zustand der Ampelkoalition erfolgt ist. Und da hieß es dann, den Grünen tut diese Regierung gut, der FDP tut diese Regierung schlecht und die SPD hat jetzt auch keinen Grund zu frohlocken. Wenn man Sie so hört, sind Sie ja sozusagen sachlich nüchtern auf einer ganz anderen Schiene unterwegs und warnen die Grünen vor dem eigenen Höhenflug, der nach Ihrer Ansicht gar keiner ist. Aber wenn man dann auf die Jungwähler blickt, dann kann man doch zumindest konstatieren, dass dort die Grüne Partei beachtliche Ergebnisse verzeichnen kann. Und wenn man das perspektivisch sieht, wenn denn diese Wähler stabil bleiben, diese Wählerklientel nicht woanders hin abwandert, könnte es doch sein, dass sich tatsächlich die Koordinaten verschieben, Volkspartei hin, Volkspartei her und die Grünen mindestens einer der beiden anderen großen Parteien sehr nahe rücken könnten bei den nächsten nationalen Wahlen. Würden Sie das ausschließen?
Nein, das kann man nicht ausschließen, denn wir haben ja auch im Vorfeld der Bundestagswahl gesehen, dass nach der Nominierung von Baerbock und der gleichzeitigen Nominierung von Laschet die Enttäuschung bei den CDU-Anhängern extrem groß war und viele zu den Grünen gewandert sind. Da lagen ja einige Wochen die Grünen vor der Union. Wir haben es dann nach der Europawahl 2019 auch bundesweit gesehen, wo die Grünen auch ganz kurzzeitig vor der CDU lagen. Und wir sehen jetzt, dass bundesweit und aktuellen Zahlen, die wir haben, die Grünen gleich auf mit der SPD liegen, mit jeweils 22% bei den bundesweiten Stimmungszahlen. Wir sehen aber auch, dass die Grünen in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl weniger Stimmen bekommen haben, als sie bei einer Bundestagswahl bekommen würden. Also der Höhenflug der Grünen ist bedingt durch die Einschätzung der Ampelparteien, wo die Grünen eben die einzige Partei sind, die zunehmen würden im Vergleich zur Bundestagswahl. Das liegt wiederum an den beiden herausragenden Figuren in der Regierung, die Grünen stellen, also Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck, die den Höhenflug mit begründen. Das strahlt aber nicht auf die Landesebene ab, denn hier haben sie zwar gut abgeschnitten, aber wie gesagt, bei der Bundestagswahl würden sie noch deutlich mehr Stimmen kriegen. In der Tat ist es so, dass die Jungen Grün wählen, aber interessanterweise auch FDP. Wir haben es bei der Bundestagswahl gesehen, dass hier die jungen Frauen wählen Grün und viele junge Männer haben die FDP gewählt. Das ist sozusagen auch ein Protest, ein Aufschrei der jungen Männer gegen einen zu grünen weiblichen Zeitgeist, den sie so als so empfinden. Das muss man sehen. Das sind insofern keine klassischen liberalen Stammwähler, sondern eine Protesthaltung gegen den grünen Zeitgeist. Und da man die anderen Parteien aus Sicht auch der jungen Wähler nicht wählen kann, hat man eben geschwankt zwischen Grünen und FDP. In der Tat, wenn es den Grünen gelingt, diese jungen Wähler bei der Stange zu halten, sie vielleicht zu Stammwählern der Grünen zu machen, dann kann es in der Tat so sein, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen tatsächlich den Kanzler oder die Kanzlerin stellen können. Das will ich nicht ausschließen. Aber auch hier müssen wir eben nach wie vor sehen, die Grünen haben im Augenblick kaum Zulauf aus den unteren sozialen Schichten, was man haben muss, wenn man eigentlich den Anspruch erfüllen will, eine Volkspartei zu sein.
Da würde ich gerne mal nachhaken zum Thema FDP. Sie haben das gerade sehr schön geschildert, wie sich sozusagen das junge Klientel ein bisschen aufspaltet. Die einen wählen die Grünen, die anderen wählen die FDP. Aber trotzdem ist ja das FDP-Ergebnis in Nordrhein-Westfalen desaströs, wenn man es mal so formulieren will. Und Lindner hat ja, also ist auch wieder eher die Journalistensicht vielleicht, aber er hat ja jetzt keinen schlechten Job innerhalb der Ampelregierung gemacht. Er hat den Geldbeutel aufgemacht, die Milliarden sprudeln nur so. Er ist eloquent wie immer, präsent durchaus, auch präsent. Aber in Nordrhein-Westfalen auch noch die FDP mit an der Regierung. Und dann so ein Fiasko. Wie würden Sie das, ist erkennbar, woran das liegt? Ist das wirklich nur dann an den einzelnen Personen festzumachen? Oder hat die FDP in Nordrhein-Westfalen auch große politische Fehler gemacht?
Muss man die FDP ein bisschen in Schutz nehmen in Nordrhein-Westfalen, weil der Platz der FDP war eigentlich immer eher auf der Bundesebene. Und die FDP gewählt haben bei der Bundestagswahl, denen war es häufig egal, ob die FDP in der Landesregierung ist oder auch im Rathaus vertreten ist, weil man die Interessenlage derer, die klassischen FDP-Wähler sind, und das ist der Mittelstand in Deutschland, die waren daran interessiert, dass die Rahmenbedingungen auch für ihre ökonomisches Verhalten auf der Bundesebene festgelegt werden. Und das ist ja in der Tat so, dass die Rahmenbedingungen da wichtiger sind als das, was man im Land für den Mittelstand tun kann. Insofern ist das Abschneiden, wenn die FDP Hut abschneidet bei Landtagswahlen, ist es eher die Ausnahme. Das war in der Tat in Nordrhein-Westfalen so etwa 2012, als dort jemand kandidierte namens Röttgen, den weder die katholische Oma in Köln wollte, noch der sauerländische Sensenfabrikant, noch der arbeitslose Stahlkocher in Dortmund, noch die Leute im Münsterland, der dennoch wirklich die Frechheit hatte, zu werben mit NRW gleich Norbert Röttgen wählen. Nicht in Kenntnis einer Unbeliebtheit. Und da hat Lindner dann mit der FDP gepunktet, weil er die klassischen CDU-Wähler aus dem Mittelstand zur FDP rübergeholt hat. Aber wie gesagt, das war eine Ausnahme. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass doch die FDP auf Landesebene auch abgestraft wurde. Sie hat ja die Schulministerin, Kultusministerin gestellt. Die war jetzt schwer in der Kritik wegen ihrer Bildungspolitik, auch wegen ihres Verhaltens in der Corona-Krise. Und da ist die FDP mit abgestraft worden. Und wir müssen natürlich auch bundesweit sehen, dass die FDP ihre Wähler von 2021 im September nicht halten kann. Sie verliert deutlich gegenüber dem der Bundestagswahl, weil Lindner vielleicht einen guten Job als Finanzminister macht, aber die Erwartungen auch des Mittelstandes an die FDP nicht erfüllt werden. Der Mittelstand klagt ja unter der Regulierungswut, die hier immer ausgeübt wird, die starke Bürokratie, und die möchten eigentlich nicht mehr 4 Steuerberater bezahlen müssen, was sie heute tun müssen, sondern nur 2. Und da tut die FDP wieder nichts oder wenig aus Sicht des Mittelstandes. Und deswegen verliert die FDP diese Wähler, und ihr bleibt nur so ein Bodensatz, die zufrieden ist etwa mit der Corona-Politik. Die große Mehrheit ja mit der Corona-Politik der FDP nicht zufrieden ist. Das hat ja also auch eher Wähler gekostet, bundesweit und sicherlich auch in Nordrhein-Westfalen.
Bei dem Thema Steuer hat dann Friedrich Merz vielleicht doch eine Zukunft. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, war er derjenige mit dem Bierdeckel, aber das nur am Rande, auf dem die Steuererklärung abzugeben sei. Da warte ich auch drauf. Was ganz anderes, was mich noch interessiert, mit Blick auf die letzten 3 Landtagswahlergebnisse. Da ist mir eines aufgefallen, und da würde mich interessieren, ob Sie als Experte sagen, Zufall oder ein Trend oder vielleicht sogar schon mehr als ein Trend. Die Ränder, die Addition von AfD und Linken, wenn man sich die anschaut, so sind die deutlich geschrumpft im Vergleich zu früheren Wahlen. In NRW bei einer Zahl signifikant unter 10% in der Addition der Ergebnisse von AfD und Linken. Und das zeichnet sich so ein bisschen aus meiner Perspektive ab, dass es so einen Zug zur Mitte gibt. Ist das eine Momentaufnahme oder ist da schon mehr dahinter zu erkennen aus der Perspektive eines Experten?
Das wäre schön, wenn es tatsächlich so wäre, aber ich fürchte, das sind Ergebnisse, die den jeweiligen Regionen geschuldet sind. Die Linke hat ja im Westen, mit Ausnahme der Anfangsphase, wo Lafontaine über die WASG zu Linken kam, keine Verankerung gehabt. Sie hat ein bisschen in den Universitätsstädten in Bremen etwa, wo sie immer stark war, oder auch in Hamburg, gewonnen, aber flächendeckend keine Verankerung in der Wählerschaft gefunden. Und im Osten, das war eine ganz andere Wählerstruktur, da sterben ihr die Wähler weg. Das waren ja sehr viele, die noch in der DDR nachgetrauert haben, die auch in ihrer Biografie Brüche hatten und deshalb sich an die PDS oder Linke, wie sie dann dann später oder heute heißt, gekoppelt hatten. Aber da sterben die Wähler weg und im Westen ist die Verankerung nicht da. Also ich glaube, die Linke wird in der Tat wieder aus dem Parteienspektrum verschwinden. Bei der AfD ist es in der Tat so, dass hier Tendenzen stattfinden, die wir bisher bei anderen rechtsradikalen Parteien gesehen haben. Die haben sich eigentlich irgendwann selbst zerlegt. Bei der AfD dauert das offenbar ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass das rechtsradikale Potenzial schrumpft. Das ist ja konstant immer bei über einem Zehntel der Wahlberechtigten. Aber die wählen nicht immer rechtsradikal. Das ist immer die Chance auch für die anderen Parteien, dass sie eben hier die rechtsradikalen Parteien klein halten. Bei der AfD hat man den Fehler gemacht, dass man sie salonfähig gemacht hat. Denken Sie an Bayern in Kurs von Seehofer noch vor der Landtagswahl 2018, der glaubte, rechts von der CSU hier AfD-Stimmen einsammeln zu können durch einen strammen Rechtskurs, der damals ja auch noch von Herrn Söder unterstützt wurde. Das war ein fataler Fehler. Damit stärkt man nur die AfD. Und wenn man sich klar abgrenzt zur AfD, was im Übrigen auch die Medien tun müssten, dann wird die AfD langsam auch wieder verschwinden, was ja in Schleswig-Holstein passiert ist, im Saarland, aber in Nordwestfalen noch gerade über 5% gekommen. Aber das Potenzial ist damit nicht verschwunden. Und die Tendenz zur Mitte ist ja generell da. Nur das ist ja das Problem der beiden großen Parteien, dass sie diese Mittewähler vernachlässigt haben. Und da sind auch sehr viele, die sich selbst der politischen und gesellschaftlichen Mitte zurechnen, die in die Wahlenthaltung flüchten aus Unmut über den Zustand der CDU auf der einen und der SPD auf der anderen Seite.
Jetzt haben Sie das Stichwort eigentlich schon genannt, nämlich Bayern und Markus Söder, der uns natürlich auch ein bisschen oder der uns besonders interessiert, ganz klar. Und Sie haben auch interessante Zahlen erhoben, die Sie auch mitgebracht haben, weil es ist ja so ein bisschen die These, dass Markus Söder extrem an Sympathien verloren hat in Bayern, dass er ja aufgrund vielleicht seiner, ich nenne es mal Wankelmüdigkeit, seiner wechselnden Aussagen zu verschiedensten Themen, dass er bei den Bürgern, naja, ich nenne es mal ganz provokativ, unten durch ist. Wenn man Ihnen jetzt Glauben schenken darf und Ihren Untersuchungen, Ihrer Meinungsforschung, schaut die Welt da ein bisschen anders aus. Markus Söder ist immer noch beliebt und zwar sehr beliebt, oder?
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die CSU ja auch bei der Bundestagswahl deutlich besser abgeschnitten hat als die CDU. Der Verlust der CSU in Bayern, wenn man das mit der letzten Bundestagswahl vergleicht, das waren 16%, nicht Prozentpunkte, sondern 16% weniger Stimmen hat die CSU im September 2021 bekommen im Vergleich zu 2017. Die CDU im CDU-Land hat über 26% verloren. Und wenn die Verluste der CSU in Bayern so groß gewesen wären, wie die der CDU in den Ländern, wo die CDU eben auftritt, dann hätte die Union noch mal einen Punkt weniger bekommen, bundesweit. Also man muss sehen, die CSU steht besser da als die CDU. Und es ist auch nicht Söder, was immer unterstellt wird, der für den Verlust, großen Verlust der Union insgesamt verantwortlich ist. Das war allein Laschet. Und wenn Söder kandidiert hätte, dann hätte, wir haben das ja immer sorgfältig auch untersucht, dann hätte die Union gewonnen und deutlich über 30% bekommen. Und das hat mit Herrn Söder nichts zu tun, dass die Union schwach geworden ist. In Bayern, da sind die Zahlen oder dass Herr Söder nun unten durch sei, ja, komme ich immer nur aus einer einzigen Ecke. Das ist Ihre Konkurrenz, die Augsburger Zeitung, die mit einem das kann man nicht ein Meinungsforschungsinstitut nennen, das ist ein Klicktool-Unternehmen, das ist ein Unterhaltungsinstrument, wo man auf irgendwelchen Seiten, so wie bei Opinere, da gibt es ja so also ein Tacho immer, den man bedienen kann, aber die behaupten nicht, dass sie repräsentative Umfragen machen, was anderes ist, was sie wieder anbietet, nicht. Und die haben dann da nur aus der Ecke kommen diese Zahlen, dass Söder so unbeliebt sei. Und wenn man sich das anguckt, wie das zustande kommt, dann sind bei Civi immer ganz viele AfD-Leute vertreten, die zum Teil auch Aufruf, das hat die FAZ ja auch offengelegt, die da mitmachen, ist der AfD-Anteil 6-mal höher, als es in der Wirklichkeit ist. Die haben natürlich alle was gegen Herrn Söder. Und dadurch, wenn man die nicht rausgewichtet, dann kommt man eben zu so schlechten Zahlen. Wir haben es dann auch regelmäßig mal erhoben, wie zufrieden man mit dem Ministerpräsidenten ist, wie zufrieden man mit der Staatsregierung ist. Das sind immer noch recht gute Werte, die Söder hat. Er hatte sicherlich mal höhere Werte, aber der Rückgang ist nicht so, dass nur noch ein Drittel mit ihm zufrieden ist, sondern es ist weit noch über die Hälfte. Und die CSU steht ja auch bei der Bundestagswahlabsicht besser da als bei der Landtagswahlabsicht, Entschuldigung, besser da als bei der Bundestagswahlabsicht. Das zeigt, dass die CSU zwar ihre einzige Bindekraft noch lange nicht wiedergewonnen hat, aber doch in die Nähe der 40% oder vielleicht wieder darüber kommt. Also der Stern von Söder ist noch nicht sozusagen am Horizont versunken.
Nehmen Sie jetzt jegliche Spannung, Herr Professor Güllner, aus den Landtagswahlen 2023, denen wir in gewisser Hinsicht als Medium schon auch entgegenfiebern, was für uns ja wirklich in Bayern was Spannendes ist. Ihre These, wenn ich das recht verstanden habe, CSU bleibt die dominante Partei, sogar ein Wert annähernd 40% ist nicht auszuschließen, was dann ja jegliche Koalitionsdebatten im Keime ersticken würde. Dann wird Markus Söder definitiv auch die zweite Amtsperiode und seine letzte, er hat ja gesagt, nach zwei Legislaturperioden ist für ihn Schluss, als Ministerpräsident amtieren. Auch da haben wir ja eine Situation, wir sind so ungefähr 1,5 Jahre vor dem Wahldatum, nicht mehr ganz, 1,25 Jahre sind es noch. Kann sich da noch was verschieben? Es ist die bayerische SPD in einem Zustand, der dem der NRW-SPD sehr gleicht. Also da ist jetzt weniger zu erwarten. Bei den Grünen ist vielleicht ein bisschen Luft nach oben drin. Die positionieren sich, wie ich finde, einigermaßen nachvollziehbar und stärker. Aber glauben Sie aus der Perspektive des Meinungsforschers, dass es da noch große Bewegungen geben kann? Oder ist die Sache schon gegessen?
Na ja, gut, man muss immer aus auch Respekt vom Souverän, dem Wähler, sagen, dass die Wahlen werden am Wahltag letztendlich entschieden und man muss die Stimmen um 18 Uhr, die dann ausgezählt werden, abwarten. Insofern kann sich natürlich in anderthalb Jahren noch eine ganze Menge ändern. Aber wenn man die Situation in Bayern sich anguckt, die SPD ist ja nun ja noch nicht mal mehr eine Sekte. Da ist es ja auch immer die Entwicklung verfolgt. Die hat sich ja selbst nun ruiniert über Jahrzehnte. Es gab ja schon vor langer Zeit in einem Drittel der bayerischen Gemeinden keinen SPD-Ortsverein mehr. Das waren weiße Flecken für die SPD. Und die Kandidaten, Kandidatinnen, die sie angeboten hat, die wurden ja meist als Zumutung empfunden. Und ich glaube nicht, dass jetzt jemand weiß, wer Vorsitzender der SPD in Bayern ist, wenn man die Bayern fragen würde. Also die kann man schon mal auf jeden Fall einen Haken dran machen. Die wird sich in anderthalb Jahren nicht mehr erholen. Bei den Grünen ist das anders. Die Grünen haben ja schon 2018 davon profitiert, dass die CSU mit Seehofer und damals noch, wie gesagt, mit Unterstützung von Söder in den Rechtskurs gefahren ist. Da sind viele, die CSU aus der liberalen politischen Mitte gebunden hat, zu den Grünen gewandert. Und das kann natürlich immer wieder passieren, dass man aus Unzufriedenheit mit der CSU auch dann zu den Grünen geht, zunächst mal zwischenparkt und dann vielleicht auch bei der Wahl das Kreuzchen bei den Grünen macht. Das kann man nicht ausschließen. Und in Bayern gibt es noch eine andere Besonderheit, die wir ja in anderen Ländern nicht haben. Es gibt die Freien Wähler, die zum Teil ja auch wildern im Wählerpotenzial der CSU. Das hängt auch, da kann sich auch noch einiges tun. Das ist, glaube ich, auch eine Gefahr für die CSU, dass sie hier nicht an die AfD mehr verliert. Das ist, glaube ich, abgehakt, auch durch die klare Abgrenzung der CSU. Also hier geht der Abwärtstrend für die AfD auch in Bayern, denke ich, weiter. Aber die Freien Wähler können sozusagen hier noch einiges noch auch von der CDU abzweigen. Andererseits hat die CSU den Vorteil, dass in Bayern keine radikale Gebietsreform, wie sie etwa in Nordrhein-Westfalen durchgeführt worden ist. Wir haben noch 2000 Gemeinden. Wir haben viele Gemeinden mit einem CSU-Bürgermeister, die hochgeschätzt werden. Wir haben das ja für den Bayerischen Gemeindetag häufig untersucht, dass wir eine extrem große Zufriedenheit hier haben. Und wir haben ja auch ganz pauschal in Bayern, wenn ich frage, lebt ihr gerne in Bayern, dann sagen in Bayern mir das 93%. In Nordrhein-Westfalen sind es 77%. Also diese Identifikation mit Bayern ist noch sehr hoch. Und wenn die CSU das schafft, wieder so eine Identität zwischen Bayern und CSU herzustellen, was sie früher ja wunderbar gekonnt hat, dann hat die CSU alle Chancen, auch wieder über 40% zu kommen.
Und da auch da eine Frage noch, spielen all diese Affären oder Affärchen, die es da gab, ich nenne mal jüngst die Debatte um den CSU-Generalsekretär, den Herrn Mayer, der in der Versenkung verschwunden ist nach unhaltbaren Aussagen. Ich nenne die Maskenaffären und Deals, die in Untersuchungsausschüssen des Bayerischen Landtags eruiert werden. Ich nenne ganz generell eine gewisse Verdrossenheit vor dieser, ja, einst fast Staatspartei zu nennenden CSU. Ich nenne wandelmütige Kurswechsel von rechts außen in die Mitte, von energiepolitischen, ja, Annäherungen, Bäume umarmenden Ministerpräsidenten, die dann doch wieder auf Distanz gehen. Jetzt ist es gerade der ländliche Raum und die katholische Bevölkerung, die wieder umgarnt wird. Also aus der Perspektive eines Journalisten ist da viel Bewegung drin. Ich sage es mal ganz vornehm und diplomatisch. Aber so wie Sie sagen, ist die CSU ein stabiler Hort im bayerischen Parteiensystem und hat beste Chancen, es zu bleiben.
Ja, man muss natürlich, in der Tat haben Sie recht, dass diese CSU als Staatspartei, die ja früher davon profitiert hat, die ja auch eine exzellente Verwaltung aufgezogen hat. Und ich weiß nicht, ob ich das hier eine kleine Anekdote erzählen darf, die das illustriert. Ich kannte aus meiner Tätigkeit früher bei Infos in Bonn auch in der SPD-Baracke Leute, jemand war dann nach Bayern gegangen, dort Bezirksgeschäftsführer, und den traf ich irgendwo in München. Ich habe gerade einen Brief an Strauß geschrieben. So, schreibst du denn als SPD-Mensch an Strauß? Ja, das muss man in Bayern machen. Da gibt es Schwierigkeiten in der Schule meines Sohnes, und dann schreibt man dem Ministerpräsidenten und der kümmert sich darum. Nicht, das ist, glaube ich, so war das in der Tat lange Zeit in Bayern, aber das ist irgendwann umgekippt. Das können Sie besser beurteilen, wann das war, wahrscheinlich aber schon zu Stoiberszeiten, diese Bespitzelung von der Landrätin Pauli, wo die Arroganz dann zunahm, als die CSU die 2/3 Mehrheit der Mandate hatte. Ich glaube, da hat man überzogen den Bogen. Und da kam diese Arroganz, das hat ja auch den Freien Wählern genutzt, die ja von der kommunalen Partei nach den Sprung in den Landtag schaffen, was wir ja sonst nirgendwo geschafft haben. Und das wird natürlich befördert, dieses Bild einer Partei, die Macht überzogen hat durch Affären, Massenaffäre, andere Affären, was man mit dem Stichwort Filz sehr schnell dann subsumieren kann. Und jetzt die Fehlentscheidung offenbar für Herrn Mayer. Das schadet natürlich dem Image, gerade auch bei denen, die nicht fest verwurzelt in Bayern sind, auch bei denen, die neu nach Bayern zuziehen. Und das ist aber, denke ich, die Aufgabe der CSU, wenn sie das irgendwie ausräumen kann, dass sie von dieser arrogante Haltung wieder in eine Haltung herunterzieht, wo man dann meint, die kümmert sich um die Interessen der Menschen, um die Interessen der Bürger, so wie es die Bürgermeister in den vielen Gemeinden tun. Und dann hat sie alle Chancen, wieder anzuknüpfen an die gute Vergangenheit. Wenn sie das nicht tut, dann kann man auch ihr keine 40% garantieren. Das ist ja, da kann sie auch wieder deutlich herunterfallen, wenn sie Fehler macht.
Dann lassen Sie uns noch ganz kurz auf Markus Söder vielleicht noch mal kurz eingehen. Ich habe noch mal ganz kurz reingespitzt in Ihre Umfrage und da wird unter anderem die Zufriedenheit mit der Arbeit der bayerischen Staatsregierung und der des Ministerpräsidenten abgefragt. Und es ist wenig überraschend, dass 84% der CSU-Wähler mit der Arbeit zufrieden sind. Aber überraschend finde ich dann schon, dass 53% der SPD und 51% der Grünen mit der Arbeit der Staatsregierung und dem bayerischen Ministerpräsidenten zufrieden sind. Wie lässt sich das denn erklären, wenn doch zumindest die Grünen auch den Anspruch erheben? Also nach Ihren Untersuchungen würden die ja ungefähr bei 20-21% landen können, die SPD irgendwo weiterhin bei 10% rumdümpeln. Woher erklärt sich das denn, dass man trotzdem sagt, ja, ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem, was die Staatsregierung respektive Markus Söder da so tut?
Das ist ja ein Zeichen dafür, dass auch Zahlen, die hier von Ihrer Konkurrenz immer verbreitet werden, nicht stimmen können, wenn doch ein großer Teil der Anhänger der Grünen und der SPD auch mit der Arbeit der Staatsregierung und mit der des Ministerpräsidenten zufrieden sind. Zeigt aber auch, dass diese Grundzufriedenheit, die in Bayern nach wie vor mit der Lebenssituation da ist, auch sich noch mal ein bisschen überträgt, auch auf die Regierung und die stärkere der beiden Regierungsparteien. Und dass deshalb auch Anhänger der Grünen und der SPD eigentlich keinen Grund haben, unzufrieden zu sein, denn sie fühlen sich ja wohl in Bayern. Wir haben ja diese 93%, die zufrieden sind und gerne in Bayern leben, die kommen ja irgendwo her. Und das schlägt sich dann in solchen Zahlen nieder. Und wie gesagt, das ist dann auch die Chance der CSU da anzuknüpfen und um zu verhindern, dass eben wie 2018 viele zu den Grünen wandern, die früher CSU gewählt haben.
Ja, lieber Michael, da haben wir jetzt ein Problem. Es wird nicht spannend werden in Bayern. Also dann müssen wir uns anderen Themen zuwenden, die vielleicht spannender sind und vielleicht der Herr Professor Güllner auch eine Antwort dafür hat. Er sitzt ja in Berlin. Berlin steht ein wichtiges Fußballspiel bevor, nämlich die Hertha gegen den HSV. Ich weiß jetzt nicht, Herr Professor, wie sehr Sie bewandert und wie sehr Sie Fans sind. Uns interessieren zwei Dinge. Bleibt Hertha in der Bundesliga? Und wann steigt der erste FC Nürnberg in die erste Bundesliga auf?
Also wenn Sie sich erinnern, in unserem letzten Podcast hatten wir ja darüber gesprochen und ich hatte ja den Wunsch geäußert, dass die beiden Altmeister Schalke und Nürnberg wieder aufsteigen. Bei Schalke ist es gelungen, was mich natürlich als Schalke-Fan freut.
50% Trefferquote bei der Vorhersage, das ist ganz gut.
In Nürnberg tut es mir leid, ich hätte es mir auch gewünscht, weil das zwei Traditionsvereine sind im deutschen Fußball. Bei Hertha muss man sagen, es geschieht ihnen recht, es ist ein so arroganter Haufen, so sehen die Berliner das auch, wir haben das Image von Hertha mal erhoben. Aber sie kümmern sich nicht drum, das ist so wie mit den Parteien, sie ignorieren das, was wir ihnen mitteilen können. wie die auch die Fans sie sehen. Und Union ist ja das Gegenbeispiel, die wirklich alles auch machen, um ihre Fans zu halten. Da sind die Berliner zufrieden. Und mit Hertha, das ist ein wirklich, entschuldige mich, dass ich Platz sage, ein arroganter Sauhaufen. Und sie haben eigentlich den Abstieg, hätten sie verdient.
Spannende und klare Aussagen am Schluss. Ich finde übrigens die Analogie zwischen Fußballfans, Hertha und Union und dem Verhalten der Vereine zur Politik ganz spannend. Der eine kümmert sich um seine Klientel und siehe da, dann gibt es auch einen Erfolg. Union, der andere vernachlässigt die und jetzt steht er eben da, wo er stehen muss, die Hertha. Was wir unbedingt machen müssen, darum bitte ich Sie, lassen Sie uns vor der Bayerischen Landtagswahl nochmal miteinander sprechen. Wenn es ein bisschen konkreter wird, dann bin ich sehr gespannt, ob die Dinge, die wir heute diskutiert haben, immer noch 1:1 Bestand haben. Ich habe ja so einen Rest Hoffnung, jetzt unabhängig von eigenen parteipolitischen Vorlieben, dass es ein bisschen spannender wird. Davon leben wir ja auch. Ansonsten sind bayerische Landtagswahlen ja ein sehr dröges Geschäft, wenn man hier in diesem Land groß geworden ist. Und ich sage herzlichen Dank für Ihre spannenden Aussagen, die gewohnt pointiert waren, und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne.
Wunderbar.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.